Klavierklang des Daniil Trifonov. La Campanella hier in der Version von Franz Liszt.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der 10. Folge aus dem Roman 18. Stock der Schweizer Autorin Sarah Gmür, gelesen von Nina Reitmeier. Es geht um eine Schauspielerin, Wanda ihr Name, die Karriere machen möchte, die das erste Mal an einem Filmset eine Nebenrolle spielt und die alleinerziehende Mutter ist. Und die Arbeitszeiten beim Film, die passen überhaupt nicht zu den Betreuungszeiten der Kindertagesstätte. Das schlechte Gewissen ist ohnehin schon riesig bei Wanda. Und wer steht da mahnend und warnend? Die Erzieherin.
Wenn wir anrufen, müssen wir darauf vertrauen, dass die Eltern verfügbar sind. Bei Fieber müssten die Kinder schließlich auch unverzüglich abgeholt werden. Ich streiche Kali über die Stirn. Sie hat aber kein Fieber. Als Erziehungsberechtigte sind sie verpflichtet, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Unterbreche ich sie und muss dabei auf ihre klobigen Acrylnägel starren. Damit kann man bestimmt nicht gut basteln. Sie schaut auf die Uhr und zieht die Augenbrauen hoch. Sie müsse auch gar nicht mit mir reden, sie könne auch gleich das Jugendamt einschalten. Das Jugendamt, lache ich, weil ich arbeiten war oder was? Sie wisse gar nicht, wo sie anfangen solle. Nur zu, sage ich, ich habe keine Angst vor ihr. Sie habe gehört, ich würde Kali nachts öfter mal allein lassen, sagt sie. Ich schüttle den Kopf. Wer sagt denn sowas? Kali. Ach, sage ich und versuche zu lächeln. Kinder. Sie hebt einen Mundwinkel an und sagt, ich solle gar nicht erst versuchen, irgendwas runterzuspielen. Kali würde stolz wie Oskar rumerzählen, sie dürfe nachts schon allein zu Hause bleiben. Ich sag mal so, sagt sie. Ein 5-jähriges Kind nachts allein zu lassen, sei Kindeswohlgefährdung, ein Fall fürs Jugendamt. Sie mache das hier ja auch schon ein paar Jährchen und merke sich genau, welche Kinder ungekämmt und ohne Frühstück gebracht würden. Manche Eltern würden die Kita mit einer Babyklappe verwechseln. Hauptsache Mutti hat ihre Ruhe, sagt sie. Ich war arbeiten. Ich sag ja nur, sagt sie. Kali habe sich verändert, man müsse sie anschreien, bis sie reagiere. Sie sei nicht mehr die gleiche. Entweder habe die Kleine ein Entwicklungstrauma oder sie habe was mit den Ohren. Ein Entwicklungs-was? Trauma, sagt sie und verzieht dabei keine Miene. Ich solle es zeitnah abklären, sonst müsse es ein Amtsarzt machen. Sie ist nicht auf meiner Seite. Ich sehe es ja an. Sie schreibt bestimmt schon seit Wochen Protokolle über uns und packt jetzt langsam aus. Kali schaut zu uns hoch und fragt, was los ist. Und mir fällt zum ersten Mal auf, dass sie den Kopf leicht schief hält, wie ein Welpe, der auf ein Leckerli wartet. Mama, was ist denn? Nichts, sage ich. Ich nehme ihre Hand und ziehe sie weg. Und als wir aus der Tür sind, ruft uns die Erzieherin mit acrylverklebtem Fingerspitzengefühl hinterher, ob ich denn keine Autogrammkarte von Adam Esra dabei hätte. Sie habe mich am Telefon doch extra danach gefragt. Wir laufen nach Hause. Adam ist im Bellmann und will mich sehen. Ich mache das Handy auf Flugmodus und rufe nicht zurück. Es war doch alles gut. Die Ärzte hatten gesagt, es sei alles gut. Ich hätte ihnen nicht glauben dürfen. Ich hätte es merken müssen. Kali schaut einem ständig auf die Lippen und wenn man sie ruft, dann dreht sie sich wie ein Kreisel um sich selbst. Die Vergangenheit hat uns eingeholt. Sie hat uns gefunden. Vielleicht war sie nie weg. Mögliche Spätfolgen einer Hirnhautentzündung prasseln auf mich ein. Epilepsie, geistige Behinderung, Hörverlust. Und wieder konnte ich sie nicht beschützen. Und wieder kriegte ich nichts mit. Und diesmal hilft auch kein fremder Mutterinstinkt und kein Penicillin aus dem viktorianischen London. Das Licht bricht sich in den dreckigen Fensterscheiben und Staub wirbelt wie Sandgestöber durch das Wohnzimmer. Ich muss mit Kali zum Arzt. Aber diesmal gehen wir nicht mehr zu Dr. House. Er ist unfähig und ich vertraue seiner Schweigepflicht nicht. Er ist zu nah dran. Und am Ende ist es sowieso wieder meine Schuld. Überfordert, alleinerziehend, ohne regelmäßiges Einkommen, dazu die Vorgeschichte und die Erzieherin, die nur darauf wartet, mich dem Jugendamt auszuliefern. Unterlassene Fürsorge, Kindeswohlgefährdung oder so ähnlich. Sie werden bestimmt ein Wort dafür haben. Ich brauche Mohammadi. Ich habe sein Kärtchen noch in meiner Hosentasche. Privatdozent Dr. Med Mohammadi. Die Termine in der Privatklinik sind Monate im Voraus ausgebucht. Doch gegen das Restaurant von Damon Burrell sei das nichts, sagt Mohammadi. Bis zu 10 Jahre müsse man dort auf einen Tisch warten. 10 Jahre, lacht er. Dem sterben doch beim Warten die Gäste weg. Sowas würde er seinen Patienten niemals antun. Der nächste freie Termin sei im Herbst, sagt er. Herbst nächsten Jahres. Aber keine Sorge, ich sei Familie. Er sagt Familie. Dabei wusste er bis eben nicht mal, dass ich eine Tochter habe. Wir könnten Stantepede kommen. Er werde uns zwischen 2 Termine schieben. Ich solle einfach alle Unterlagen mitbringen. Krankenhausberichte, Befunde, alles, was mit der Hirnhautentzündung zu tun habe. Ich könnte heulen vor Dankbarkeit. Er kümmert sich. Er gibt mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Nicht allein mit allem. Wie sonst immer. Die Klinik sieht aus wie ein Kurhotel. Ein ehemaliges Kloster mit angeschlossenem Neubau aus Glas und Beton, mit Ausblick auf Wald und Hof, irgendwo zwischen Potsdam und Berlin. Hier stirbt niemand an einer Mittelohrentzündung. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Auf dem mit Sandstein gepflasterten Vorplatz stehen teure Autos mit ausländischen Kennzeichen. Manche Besucher benutzen einen abgeschirmten Seiteneingang, um nicht erkannt zu werden. An den Türen der Untersuchungsräume stehen keine Fachrichtungen und neben den Patientenzimmern und Behandlungsräumen gibt es eine Lobby mit Kunst an den Wänden und Sesseln von Le Corbusier, ein Klavierzimmer und eine Bibliothek. Eine Frau in einem hochgeschlossenen Zweiteiler bringt Kali ein Glas Wasser und fragt, ob ich Kaffee oder Tee oder vielleicht doch auch ein Wasser möchte. Ich nehme Kaffee. Wenn ich was umsonst bekomme, nehme ich ganz sicher nicht Wasser. Eine Ärztin holt uns ab. Sie passt zur Einrichtung. Ihre Haare sind streng nach hinten gebunden und ihre Haltung betont vornehm. Sie führt uns in einen schallisolierten Raum ohne Handyempfang. Abgeschnitten von der Welt, so still wie der Tod. Sie sagt, Dr. Mohammadi sei noch in einer OP, er komme später dazu. Ich werde eine Reihe von Tests machen, sagt sie zu Kali. Hörtests, wie beim Kinderarzt, und dabei das gute Ohr mit Geräuschen betäuben. Kali nickt und wartet mit durchgestrecktem Rücken darauf, dass es losgeht. Ich stehe hinter ihr und atme lautlos in meine Maske. Das Signal über ihre Kopfhörer wird immer lauter. Man hört es durch die schalldichte Tür bis in den Flur. Doch Kali reagiert nicht, als wäre ihr rechtes Ohr nur eine Attrappe. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen. Vielleicht wollte ich es gar nicht so genau wissen. Mein Mundschutz pappt wie ein nasser Waschlappen an meinem Gesicht. Es fühlt sich an, als würde sich mein Blut verdicken, als käme es nicht mehr durch die aufgequollenen Venen, als verklumpte es wie angeschwitztes Mehl. Kali wird verkabelt und in einen dösenden Halbschlaf sediert. Auf ihr Gesicht werden Elektroden geklebt, am Scheitel, an den Schläfen und an der Stirn. Hirnstammaudiometrie, sagt die Ärztin. Ich nicke. Ich vertraue ihr. Sie weiß, was sie tut. Sie weiß immer, was sie tut. Sie ist so jemand, den man eigentlich nicht mag, bis man sie braucht. Für die Auswertung der Untersuchung kommt Mohammadi dazu. Er schaut kurz auf den Bildschirm und dann zu uns. Kali sitzt auf meinem Schoß und guckt benommen an die Decke. Also gut, sagt er, dann wollen wir mal. Er überfliegt die Krankenakte und sagt, Kali leide unter einem unilateralen Hörverlust. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es mit der Antibiose zusammenhänge. Das verabreichte Antibiotikum sei hochwirksam gegen Bakterien, habe aber auch schwerwiegende Nebenwirkungen. Er verschränkt seine manikürten Hände. Nichts im Leben ist nur gut oder böse, sagt er. Es ist immer beides. Alles habe seinen Preis. Doch ich solle mir keine Sorgen machen, man könne viel tun. Die Medizin habe in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht. Wichtig sei jetzt ein schnelles Handeln. Andernfalls würde die Gehörschnecke verknöchern und der Hörnerv verkümmern wie eine Zimmerpflanze ohne Licht. Er streicht sich durch sein volles graues Haar und sagt, Es fehle mehr als einfach nur ein Ohr. Das Gehör zu verlieren bedeute nicht Stille, sondern endlose Ohrgeräusche. Die gravierenden Folgen seien jahrzehntelang unterschätzt worden, heute wisse man aber, wie wichtig eine rasche Versorgung sei. Und drückt mir dabei einen Hochglanzprospekt in die Hand. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Cochlea-Implantaten gemacht, sagt er. Die Implantate hätten sogar Bluetooth, Radio, Handy, alles kein Problem. Die Kinder auf den Bildern lächeln glücklich und die bonbonfarbenen Soundprozessoren hinter den Ohren sehen harmlos aus. Bei Pink wird Kali schwach. Muhammadi nimmt ein 3D-Kunststoffmodell aus dem Regal und erzählt von einem jungen Mann, der letztens operiert wurde und wie die Mutter den Ärzten vor der OP noch hinterherrief, sie sollen doch, wenn sie beim Bub schon so nah am Gehirn seien, ein paar Schrauben festziehen. Vermutlich hat er diese Geschichte schon 1000 Mal erzählt. Als Eisbrecher oder so. Er streicht Kali über den Kopf und sagt, man könnte sie in 2 Wochen operieren und nach etwas Hörtraining würde sie schon bald wieder beidseitig hören. Es fühlt sich an wie ein Wunder. Und er lacht, das sei kein Wunder, das sei jahrzehntelange Forschung. Zu Hause rennt Kali gleich in den Hof und erzählt Aileen stolz von dem Hörgerät, das eigentlich ein Handy sei und mit dem man sogar Radio hören könne. Ich kann die Nachbarn schon reden hören. Das arme Kind. Blass sei es und dünn, taub wie eine Greisin, und die Mutter hat es nicht mal bemerkt. Ich bin es leid. Ich weiß, ihnen wäre das nicht passiert. Jede Mutter spürt, wenn mit dem Kind was nicht stimmt. Es dauert nicht lange, bis Esther hochkommt und fragt, ob es wahr ist, was Kali rumerzählt. Ich wollte eigentlich nicht damit hausieren gehen, aber es abzustreiten macht keinen Sinn. Sie würde mir sowieso nicht glauben. Sie hat einen Tee für Kali dabei und ist auf einmal übertrieben nett. Glückstee, sagt sie. Selbstgemachte Teemischung aus Buchweizenkraut und Baldrianwurzel. Der Schulmedizin fehle der ganzheitliche Blick. Sie leide immer noch unter der mRNA-Impfung. Ihr Augenlid schließe nicht mehr richtig, es trockne ständig aus. Sie habe von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt. Aber hilft ja alles nichts, sagt sie. Der Arbeitgeber bestand darauf. Sie stellt die Teemischung auf die Küchenablage und stöhnt, Kali tue ihr leid. Der eine bei Aldi an der Kasse habe auch so ein Ding im Kopf, das sehe fürchterlich aus, man müsse da immer hinstarren. Und in der Schule werde es auch nicht einfacher. Kinder seien brutal. Die merken sofort, wenn mit jemandem was nicht stimmt, sagt sie. Ich müsse vorsorgen. Solche Kinder hätten es später schwer. Solche Kinder. Na, solche halt, du weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Sie rollt die Augen. Ich solle es nicht persönlich nehmen, aber der Behinderungsgrad sei wichtig für später, wegen der Rente. Ich müsse alles mitnehmen und mir bloß nichts schönreden. Ohrenprobleme hätten immer etwas mit der Mutter zu tun. Es sei kein Zufall, dass die meisten Mittelohrentzündungen in die Trotzphase fallen würden. Das Kind wolle der Mutter nicht gehorchen. Gehorchen, wiederholt sie. Es wolle die Mutter nicht hören und es sei auch kein Zufall, dass es mir passiert sei. Das sei Karma. Gedankenübertragung per Bluetooth. Kalis Kopf ist einbandagiert, wie damals im Krankenhaus. Sie tanzt ohne Musik. Sie sagt, sie sei ein Cyborg. Ihre Stimme klingt blechern und dünn. Ich habe sie zu einem Mischwesen aus Mensch und Maschine gemacht. Wartungen, lebenslanger Patient, Reha, Chaos, Albtraum. Das pastellfarbene Kunststoffmodell färbt sich rot. Die Hochglanzbilder bleichen aus, bekommen Knicke und Risse, die Kinder lächeln nicht mehr, Schädelknochen werden ausgefräst und die Hirnhaut freigelegt. Liquor tropft auf den kalten Fußboden. Ich wache schweißnass mit steifem Nacken und eingeschlafenem Arm auf. Kali liegt ahnungslos neben mir. Sie schläft ganz ruhig und atmet kaum. Die Welt wurde um sie herum leiser und sie hat es nicht mal bemerkt. Niemand hat es bemerkt. Mein Mund schmeckt metallisch, als ob ich innerlich bluten würde. Ich habe verschlafen. Der Fahrer ist schon unten und läuft nervös hin und her. Auf dem Küchentisch liegt der Prospekt, bunt und glänzend wie Geschenkpapier. Kali schaut kein einziges Mal hin. Sie hat das pinke Hörgerät schon wieder vergessen. Einfach vergessen, wie all die Spielzeuge die Kinder unbedingt haben wollen und dann nie damit spielen. Ich google, während ich auf dem Klo sitze. Das Internet ist voll von Erfahrungsberichten. Jeder hat eine eigene, ganz persönliche Geschichte. Und keine kann man mit unserer vergleichen. In den Kommentaren steht, Mädchen hätten es leichter, weil sie die Implantate mit ihren Haaren kaschieren könnten. Als wäre das Einzige, was die Leute interessiert, was die anderen darüber denken könnten. Mir sind die anderen egal. Es geht mir nur um Kali. Auf YouTube gibt es Cochlea-Simulationen. Sie klingen wie Lösegeldforderungen. Mit Stimmverzerrer, verfremdete elektrische Signale, unvorhersehbar, verschwommen und ungenau. Und immer wieder einstellen und anpassen, nachjustieren und ausgleichen. Und irgendwann, in 5 oder 10 Jahren, wird sie mich fragen, warum ich es getan habe. Und ich werde ihr keine Antwort geben können. Eigentlich braucht sie es nicht. Eigentlich ist alles gut. Und nichts wäre schlimmer, als es kaputt zu machen. Sie kann Tauben anhand des Gurrens auseinanderhalten und erkennt durch die geschlossene Wohnungstür Eileens Schritte im Hausflur. Ihr fehlt nichts. Sie wünscht sich Sommersprossen. Sommersprossen, hat sie gesagt, und kein Implantat im Kopf. Sie braucht keinen Fremdkörper mit Bluetooth. Ich will sie nicht verändern. Ich bin nicht Gott und Mohammadi ist es auch nicht. Der Fahrer vor der Tür hupt ungeduldig und bevor wir runtergehen, schmeiße ich die Broschüre hinter ihrem Rücken in den Müll. Ich nehme Kali mit ans Set. Ich lasse mir nicht mit dem Jugendamt drohen und will mir auch nicht wieder anhören, ich würde die Kita mit einer Babyklappe verwechseln. Scheiß auf enge, vlagalische. Sollen alle sehen, dass sie zu mir gehört. Auch Adam soll es sehen. Ich kann ihm nicht länger etwas vormachen. Ich bin nicht die, die er glaubt. Ich kann ihm Kali nicht ewig verheimlichen. Früher oder später hätte er mein wahres Ich gesehen. Ich spiele nicht in seiner Liga. Wir hatten eh nie eine Chance. Wir fahren die Frankfurter runter, am Fernsehturm und am Brandenburger Tor vorbei. Kali kommt aus dem Staunen nicht raus. Ich glaube, sie dachte, nach der Kreuzung sei die Welt zu Ende. Ein bodenloser Abgrund, so tief wie das Meer. Am Drehort steht Fahrzeug an Fahrzeug. Wir gehen durch die Absperrung und werden gleich hinter der Schranke von einem Blocker in Leuchtweste abgefangen. Er zeigt auf Kali und sagt, ich könne nicht einfach ein Kind mit ans Set nehmen, das sei versicherungstechnisch nicht möglich. Ich sage, sie sei ganz ruhig, man werde sie nicht mal bemerken. Es tut mir leid, sagt er, er könne nichts tun. Ich hasse Leute, die nichts tun können, und laufe einfach an ihm vorbei. Er packt mich am Arm und lässt mich nicht weitergehen. Die Regieassistentin kommt dazu. Was denn hier los sei, fragt sie. Die Kleine habe hier nichts zu suchen. Set-Tourismus sei absolut tabu. Das ist meine Tochter, sage ich. Sie mustert Kali und lacht, wo ich das Kind denn geklaut hätte. Sie passe so gar nicht zu mir. Und meint auch gleich, dass ich für die Betreuung des Kindes selbst verantwortlich sei. Kali krallt sich an meinem Bein fest. Ein Praktikant kommt nass geschwitzt auf uns zugerannt. Das Walkie-Talkie um seinen Hals schlägt bei jedem Schritt wie ein Pendel aus. Das T-Shirt klebt an seinem Bauch. Er keucht mit heißem Kopf, ein Darsteller sei positiv, gerade getestet, der kleine Junge mit den blonden Haaren. Wer davon wisse, fragt die Regieassistentin. Niemand, sagt er. Bis auf uns wisse niemand Bescheid. Sie fragt, ob der Junge noch am Set sei. Nein, nein, sagt er, der sei schon weg. Gut, sagt sie und fährt ihn an, was er denn noch hier mache. Er solle aufhören, Panik zu verbreiten und zurück an die Arbeit gehen. Dann dreht sie sich wieder zu uns, lächelt und fragt, ob Kali schon mal was gedreht habe. Sie habe eine kleine Rolle für sie, eine schöne kleine Rolle. Ich schüttle den Kopf und sage, sie habe sowas noch nie gemacht, sie sei auch noch viel zu klein dafür. Doch Kali läuft mit ihr schon Hand in Hand in Richtung Kostümwagen. Sie geht einfach mit. Sie hat keine Angst, vor nichts und niemandem, auch nicht im Dunkeln, und stellt sich mit schmalen Schultern und einem breiten Grinsen allem, was sich ihr in den Weg stellt. Ich lächle in mich hinein und rufe ihr hinterher, ich hätte noch nie so schnell einen Job bekommen wie sie. Doch Kali hört mich nicht. Und in mir zieht sich alles wieder zusammen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das Richtige tue oder ob wir doch auf Mohammadi hätten hören sollen. Ich gehe vor zum Catering. Alle starren mich an, als hätte ich ihnen etwas weggenommen. Ich brauche Kaffee. Schwarz und ohne Zucker. Doch der Caterer schickt mich wieder zu den Komparsen. Für ihn ist wahrscheinlich jeder ein Statist, der nicht Adam Ezra ist. Ich habe keinen Bock zu diskutieren und hole mir bei den Komparsen Filterkaffee. Ist sowieso gesünder. Die Maske ruft mich. Sie setzt mir die Perücke auf und teilt mit der Spitze eines Stielkamms die Haare zum Toupieren. Mein Gesicht fällt unter den schweren Haaren in sich zusammen und nur die Wangenknochen treten hervor, als wären sie aus Marmor gemeißelt. Ich sinke immer tiefer in den Stuhl und gehe innerlich den Text durch, hangle mich von Gebet zu Gebet und lasse dabei die Perlen des Rosenkranzes durch meine Finger gleiten. Ich höre den Lärm um mich herum nicht mehr. Ich verschwinde in meiner Rolle wie durch eine Falltür. Ich nehme nichts mit. Keine Ängste, keine Vorwürfe und auch kein fucking Karma. Ich lasse alles draußen und bleibe im Maskentrailer sitzen, tief verhüllt und in mich gekehrt. Adam reißt die Tür auf und lacht. Eigentlich lacht er immer. Er schaut mich über den Spiegel an und flüstert, er finde mich heiß, wenn ich so ernst sei. Er fährt mit seiner Hand über meinen Arm und sagt, ich solle das Ganze nicht so ernst nehmen. Es sei nur ein Job, mehr nicht. Für ihn vielleicht. Für ihn ist es nur ein Job, einer von vielen. Und nach Drehschluss schminkt er sich ab und geht ins Bellmann. Für mich geht es um alles. Er nimmt meine Hand. Komm mit, sagt er. Komm raus in die Sonne, zu den anderen. Später vielleicht, sage ich und bleibe sitzen mit gefalteten Händen und der Bibel auf dem Schoß. Ich gehe nicht mit ihm raus zu den anderen. Mir ist egal, wer mit wem schon was gedreht hat und wer auf der Leinwand ganz gut rüberkommt, aber in Wirklichkeit ein Arschloch ist. Ich brauche kein Mittagessen, keine Pause, keinen Smalltalk. Scheiß auf die matschigen Käsebrötchen, scheiß auf Dallmayr. Ich hab keinen Hunger. Ich weiß, was gleich passieren wird. Ich weiß, dass Adam mich nie wieder so sehen wird wie zuvor. Der Kaffee schmeckt so bitter, dass Wasser dagegen süß schmeckt. Ich warte nur darauf, dass die Bombe platzt. Ich kann Adams Stimme durch die dünnen Wände aus Sperrholz und glasfaserverstärktem Kunststoff hören. Ich lasse die Tür nicht aus den Augen. Und dann fliegt sie auch schon wieder auf. Und zwar so laut und grob, dass der Kaffee aus der Tasse schwappt. Adam kommt rein und schaut mich ausdruckslos an. Seine Augen sind müde und sein Kiefer angespannt wie auf MDMA. Dein Ernst? Sagt er. Du hast ein Kind? Und bevor ich was sagen kann, sagt er, was ist los mit dir? Warum hast du mir nichts gesagt? Was hätte es denn geändert? Alles, sagt er. Alles hätte es geändert. Vielleicht wollte ich nicht, dass sich alles ändert. Er legt den Kopf in den Nacken. Ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Er habe gedacht, dass zwischen uns sei was Ernstes. Aber wahrscheinlich hätten die anderen recht. Er fährt sich mit den Händen durch die Haare. Du hast ja jetzt den Job. Du brauchst mich nicht mehr. Nein, sage ich, so ist es nicht. Doch er dreht sich um und knallt die Tür hinter sich zu. Um 6:30 geht die Sonne auf. Sie scheint durch die blinden Scheiben direkt auf meinen Kopf. Das Drehbuch knallt vom Sofa auf den Boden. Ich bin mit offenem Mund eingeschlafen und habe wie auf Propofol von ihm geträumt. Ich mache die Augen nur halb auf und gleich wieder zu. Ich will nicht aufwachen. Wenn ich schlafe, ist alles noch okay. Ich hätte ihm Kali nicht verschweigen dürfen. Wir waren schon weiter. Ich muss mit ihm reden. Er soll herkommen. Er soll sehen, wo ich wohne. Ich bin nicht wie meine Mutter, die sich Lufthansa-Abzeichen aufs Jackett nähte und sich als Stewardess ausgab. Ich werde nichts mehr verbergen. Ich werde nicht mal die Bettdecke vom Sofa wegräumen. Ich werde ihm von der Weihnachtsaufführung erzählen und versuchen, dabei nicht zu weinen. Ich weiß noch alles, als ob es gestern gewesen wäre. Schauspielschule. 4. Monat, 5. Semester. Die Leute trugen dicke Mäntel, bodenlang wie Kokons. Sie waren alle gekommen, um uns zu sehen. Freunde und Verwandte und wichtige Leute. Alle wollten sich noch einmal betrinken, bevor sie über die Feiertage in die Heimat fuhren. Unser Jahrgang führte Kabale und Liebe auf. Ich spielte Luise. Alles 100-mal geprobt, alles einstudiert und durchchoreografiert. Alle gebrochen. Eine geschlossene Anstalt, auf Klassiker getrimmt. Im 4. Akt erhielt Ferdinand den falschen Brief. Im 5. gab er Luise das Glas mit dem Gift. Ich trank und würgte und sackte zu Boden wie in den Proben. Luise war tot und das Publikum tobte. Das Klatschen hörte nicht auf. Man hörte es bis hinter die Bühne, wo schon die Korken knallten und man sich schweißnass in den Armen lag. Mir wurde schlecht und heiß. Ich bekam mein schweres Kostüm nicht auf und zerrte daran, bis die Knöpfe wie Popcorn aufplatzten. Nach und nach schwärmten alle in verschiedenen Himmelsrichtungen aus. Weihnachtsbraten mit der Familie, alte Freunde in der Heimat treffen und so. Ich war schon immer neidisch auf ihr Doppelleben, auf ihre Kackdörfer und intakten Familien, in die sie sich immer zurückziehen konnten, wenn es hier zu grau und kalt wurde. Ich hatte schon immer nur dieses eine Leben. Keine Doppelhaushälfte, die irgendwann mir gehört. Man vererbt nicht nur Geld, man vererbt auch Armut. So oder so, es bleibt in der Familie. Mein Bauch wurde hart wie Beton. Es war viel zu früh für wen. Mein Kleid lag in der Ecke, ich hielt mich an der Wand fest und übergab mich auf meine nackten Füße. Es fühlte sich an, als würde ich meine Innereien samt dem Fötus auf den kalten Boden kotzen. Ferdinand kam nicht aus der Rolle. Er hatte noch das Kostüm an und nannte mich Luischen. »Luise ist tot«, fauchte ich ihn an. Die Wehen pressten die Lunge gegen mein Herz und den Magen in den Darm. Er sagte, er habe mir doch gesagt, ich solle es wegmachen lassen, er sei noch nicht bereit dafür. Meine Zunge wurde schwer. Er sah starr vor sich hin. »Er habe es für mich getan.« »Was hast du für mich getan?« Er strich mir die Kotze vom Gesicht und sagte, »Für uns. Er habe es für uns getan. Ich solle es nicht wieder kaputt machen.« Im Krankenhaus fanden sie in meinem Blut Reste von Mifepriston. »Ein Abortivum«, sagte die Ärztin und schaute mich vorwurfsvoll an. Ich versuchte gar nicht erst zu erklären, was wirklich passiert war. Sie hätten mir Antipsychotika verschrieben und sich im Schwesternzimmer über mich lustig gemacht. Niemand glaubt einer schwangeren Frau, die erzählt, sie sei von Ferdinand von Walter vergiftet worden. Ich wurde über die Weihnachtstage stationär aufgenommen und lag fast allein im ausgestorbenen Krankenhaus, mit Infusion im Arm, damit ich nicht abhauen konnte.
Am Morgen vorgelesen. Nina Reitmeier hat gelesen die 10. Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Und diese Folge können Sie ab jetzt eine Woche lang online hören, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in den USA drohen der Elite-Universität Harvard Konsequenzen. Die US-Regierung entzog ihr das Recht, ausländische Studenten aufzunehmen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Die Administration von US-Präsident Trump wirft Harvard schon länger vor, nicht genug gegen Antisemitismus zu tun und pro-palästinensische Proteste auf ihrem Gelände zuzulassen. Die jetzige Entscheidung könnte etwa 6.000 ausländische Studenten betreffen. In den USA wird allerdings bezweifelt, ob die Regierung überhaupt das Recht hat, Harvard derartige Vorschriften zu machen. Medienberichten zufolge hat ein erster Bezirksrichter bereits verfügt, dass Studierende nicht allein aufgrund ihres Einwanderungsstatus festgenommen oder ausgewiesen werden dürfen. Gegen den Schützen, der gestern die beiden Botschaftsmitarbeiter erschossen hat, ist inzwischen Mordanklage erhoben worden. Die US-Behörden stufen die Tat als terroristischen